Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und unserem heutigen Gast. Schönen guten Tag, Guido Knopp.
Grüß Sie sehr herzlich.
Herr Knopp, wie ist das für Sie, im Radio zu sein?
Es ist eine schon gewohnte Tätigkeit und ich genieße den Vorzug, dass ich mich da nicht rasieren muss, was ich heute nicht getan habe.
Das stimmt. Sie sitzen vor mir mit so einem ganz leichten Schimmer von, ich will nicht sagen, 3-Tage-Bart. Brauchen Sie Kameras um sich herum, Kollegen um sich herum, um auf Betriebstemperatur zu kommen, oder geht das so auf Knopfdruck?
Also Knopfdruck will ich nicht sagen, aber ich bin relativ leicht auf Betriebstemperatur. Ich denke, das ist eine Frage der Routine.
Ein schöner
Versprecher. Bin ja schon ein bisschen dabei.
Ein schöner Versprecher.
Genau.
Wer weiß, was Sie mit Ruine jetzt gemeint haben. Aber Sie haben Ihr halbes Leben lang im Fernsehen verbracht. Haben Sie mal mitgestoppt, mitgezählt, wie viele Stunden Sie tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen waren?
Ein guter Mensch hat nicht die Minuten gezählt, aber die Zahl der Sendungen, die ich gemacht oder betreut habe, das waren im Jahre 2013 über 1000 Neuproduktionen natürlich. Wenn ich noch die Wiederholungen mit einrechne, ist das mit Sicherheit das Mehrfache.
Seit ein paar Jahren, seit 2014, sind Sie in Pension, hat aber keiner gemerkt eigentlich.
Weil die
Ihre
alten
Frau
Sendungen,
gemerkt, aber, ja,
die hat's gemerkt.
Von den Zuschauern niemand.
Weil die alten Sendungen gnadenlos wiederholt werden. Auf dem Frankfurter Flughafen hat mich ein netter Mensch unlängst angesprochen. Ach, Herr Knopp, ich habe Sie vorgestern erst gesehen, aber da hatten Sie noch schwarze Haare. Also man sieht, die alten Sendungen von 98 Folgen sind nach wie vor präsent.
Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Knopp. Guido Knopp hat ein Buch geschrieben, es heißt Meine Geschichte. Und was diese Geschichte mit Hessen zu tun hat, das erfahren Sie bei uns in 5 Minuten.
HR1. Genau meins.
Unser heutiger Gast ist Guido Knopp. Er ist eine Fernsehlegende. Nun ist Fernsehlegende natürlich ein großes Wort. Können Sie mit dem Begriff was anfangen, Herr Knopp?
Da dieser Begriff von der veröffentlichten Meinung geprägt worden ist, nicht direkt von den Zuschauern, stehe ich ein bisschen distanziert entgegen. Aber wenn Zuschauer mich heute noch erkennen und sagen, durch mich haben sie Geschichte mögen gelernt, dann freue ich mich darüber.
Auf jeden Fall, man hat Ihnen das Fernsehgeschäft, auch wenn Sie es über viele, viele Jahre gemacht haben und viele tausend Sendungen produziert haben, nicht in die Wiege gelegt. Geboren wurden Sie 1948. Da gab es kaum einen Fernseher in Deutschland.
Fernsehen war ja schon im Jahre 36 hier mal präsent während der Olympischen Spiele. Aber nach dem Krieg war das eher eine amerikanische Geschichte. Meine erste Fernsehbegegnung war 54, die WM in der Schweiz, Wunder von Bern, Endspiel. Die Nachbarn hatten einen, meine Eltern hatten keinen. Die meisten sind zu Nachbarn gelaufen. Aber weil in unserer Wohnung das Radio an war, mit dem wunderbaren Herbert Zimmermann, bin ich immer rüber und nüber und habe den Radioton eigentlich viel, viel mehr gemocht. Der war ja spannend, ist ja heute Kult.
Waren Sie ein Stadt- oder ein Landkind?
Wenn man eine kleine Stadt von 50.000 wie Aschaffenburg als Stadt bezeichnen mag, dann war ich ein Stadtkind.
Einige tun das, ja.
Dann war ich auch ein Stadtkind, aber in den Ferien war ich immer bei meinen Großeltern in Neustadt, Kreis Marburg, also auch in Hessen. Und da habe ich sehr früh schon, damals konnte man das, alleine durch die Wälder gestreift. Und damals wollte ich um jeden Preis Förster werden.
Sie sagten jetzt auch in Hessen, Aschaffenburg, nicht, dass wir jetzt gleich wieder Anrufe bekommen, Aschaffenburg ist natürlich in Bayern.
Ne? Aschaffenburg wird aber oft ist zu Hessen gezählt. Die letzte Grenzstadt. Man sagt ja immer, das letzte Schwanzer des bayerischen Löwen, Franz Josef Strauß, der es ja wissen musste, hat gesagt, das ist falsch, denn Bayern, der bayerische Löwe, guckt nach Norden, nach Hessen, da wo der Feind steht. Also ist es nicht der Schwanzer, es ist das Haupthaar.
Also jetzt mal unabhängig davon, ob Sie ein bayerisches oder ein hessisches Kind oder ein Stadt- oder ein Landkind waren, Sie waren ein dickes Kind.
Ich war in den ersten Jahren so 1-2 Jahre alt, ein dickes Kind, weil meine Großeltern wussten ja nicht, meine Eltern, wie werden die Zeiten, und sie waren Selbstversorger, hatten eine kleine Landwirtschaft und sie haben mich vorsorglich gemästet, denn der letzte Hungerwinter war ja erst kurz vorbei.
1954, Sie sagten es, Radio und Fernsehen. Damals hätten Sie natürlich auch davon träumen können, ein Radiomoderator zu werden. Sie sind Fernsehmoderator geworden. Gab es noch einen anderen Berufswunsch?
Ja, im Fernsehen, aber ich wäre auch gerne Korrespondent geworden. Das war eine lange Zeit eigentlich gleichmäßig verteilt bei mir, die Vorliebe für Außenpolitik und für Geschichte. Und eigentlich, weil ich merkte im ZDF in den ersten Jahren, dass das ZDF keine historische Redaktion habe, habe ich natürlich, wie man das macht, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Denkschriften gemacht, Denkschriften an den Intendanten gerichtet, und nach 2 Jahren waren alle so ermattet, dass sie sagen, jetzt gibt dem Knopp endlich seine eigene Geschichtsredaktion.
Ich glaube, man muss für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, um zu wissen, was eine Denkschrift ist. Sie haben ein Konzept gemacht für eine Sendung oder haben Sie irgendwie gesagt, wir müssen jetzt mal über Geschichte reden mehr?
Eher das. Es war eine, die Begründung, warum das ZDF eine historische Redaktion braucht und warum es skandalös ist, dass es bis dahin keine hatte.
Sie sind mir jetzt ein bisschen zu schnell zum ZDF gekommen. Ich fange mal ein bisschen vorher an. Bayern stand ja jahrelang für das schwerste Abitur in Deutschland. Wie ist es bei Ihnen gelaufen?
Ja, bei mir war es wirklich das schwerste, aber das lag daran, dass ich ein fauler Sack war. Ich bin durchs Abitur gefallen in Aschaffenburg, weil ich einfach in Naturwissenschaften nichts gemacht habe. Das war ganz weit weg von mir. Und dann war ich zu stolz, um weiter da zu bleiben. Dieses letzte Jahr noch, bin nach Neustadt-Aich auch in Bayern gegangen. Da war ein Freund von mir und habe da gelernt, Abitur mit 1,4. Und ja, das bayerische Abitur war damals wirklich hart und gut. Die bei uns in Aschaffenburg ein bisschen schwächelten, sind mit dem Bummelzug morgens nach Babenhausen
gefahren. Ja, natürlich rüber nach Hessen, ja klar. Und dann ist da noch die Sache mit dem Namen. Warum Guido Knopp mit seinem Vornamen Guido als Kind sehr unglücklich war, das erzählt er uns gleich hier im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Unser heutiger Gast im HR1 Talk ist Guido Knopp. Sie kennen ihn aus dem ZDF. Er war über viele Jahre lang das Gesicht der Sendung ZDF History und diese Sendung hat er auch selbst erfunden. Warum haben Sie damals als Schüler Ihren Vornamen Guido, ich will nicht sagen gehasst, aber doch zumindest nicht gemocht, weil Sie haben ihn versucht zu wechseln?
Ja, ich war 5 oder 6 und da zogen wir in den kernigen Aschaffenburger Ortsteil Damm und die Dämmerbuben hießen, die heißen heute zwar auch Pascal oder Kevin, aber damals hießen sie noch Karl, Max, Franz und Kurt, wie sich's gehört. Und als sie mich fragten, wie heißt denn du mich, Neuernköbling, sagte ich Guido. Da hatte ich wochenlang ein schweres Los, denn so hieß ein Bämmerbub einfach nicht. Und als wir dann woanders hinzogen, habe ich die Gelegenheit genutzt auf die Frage, wie heißt denn du? Mein Mittelname ist Friedrich. Habe ich gesagt, ich heiße Friedrich, ihr könnt aber Fritz zu mir sagen. Und da war ich 4 köstliche Wochen lang der Fritz, bis meine Mutter mich vom Fenster zum Abendessen rief, Guido. Das komplett war aufgedeckt.
Nun war es von Aschaffenburg bis ins ZDF noch ein weiter Weg. Es ist nicht so, dass Ihre Eltern reich waren. Das heißt, Sie mussten schon sehr jung auch mit dazu verdienen, um Abitur machen zu können und dann auch später studieren zu können. Was haben Sie alles gearbeitet in Ihrer Jugendzeit?
Ach, alles möglich. Ich habe mit 15 angefangen als Wagenwäscher in der Tankstelle. Dann war ich bei einer Baufirma, das war das Härteste, morgens um 4 Uhr aufstehen im Spessart Straßenbau. Dann habe ich vor allem Beifahrer gemacht bei Brauereien und in Brauereien alles mögliche andere noch. Ich erinnere mich noch an meine allererste Brauereifahrt, wo ich mich am nächsten Tag dann geweigert habe, eine halbe Bier, wie es die Fahrer gemacht haben, alle zu trinken und mal 30 Wirte pro Tag. Können Sie sich vorstellen, wie das verlief?
Das war nicht nur körperlich schwere Arbeit wegen des Tragens der Kästen und der Fässer, nehme ich an.
Völlig richtig. Ja. Und so dann habe ich mich aber auch verlegt auf Dinge, Schüler, wie zum Beispiel
Cello haben Sie gespielt bei Beerdigung.
Cello bei Beerdigung. Ja. Wir kriegten 10 Mark pro Mann und Nase im Quartett.
Viel Geld damals.
Das war 40 Mark dann für ein Quartett. Aber als die Mutter des zweiten Geigers mitkriegte, weil ihre Schwester gestorben war, dass der Beerdigungsunternehmer 150 Mark für Musik am Grab verlangte, haben wir gemeutert und gesagt, wir bringen das in die Presse. Und dann wurde unser Honorar stillschweigend erhöht. Das ist Kapitalismus in der Frühform.
Und dann ging Guido Knopp von Aschaffenburg in die große böse Stadt, nämlich nach Frankfurt. Sie haben im Jahr 1968 in Frankfurt Politik und Geschichte studiert. Dann müssen Ihnen doch die ganzen Jungs hier, Joschka Fischer, Danny Cohn-Bendit, Bandit und wie sie alle heißen, über den Weg gelaufen sein. Haben Sie Kontakt zu denen gehabt damals?
Nicht direkt, aber indirekt. Der Con Bandit ist ja mit dem frischen Ruhm des Pariser Mai nach Frankfurt gekommen. Er sah damals als schlanker Mensch auch ganz gut aus. Wie der junge Danton, feuerrote Haare, immer ein Schwall von wissbegierigen Mädels hinter sich. Und der Joschka war am Anfang ja ein bisschen so im Windschatten. Die Frankfurter sagten ja damals, der schlappe Schambes vom Danny. Und ja, das waren die Berühmten. Aber mein erstes Semester war geprägt in Frankfurt von Streiks. Es war kein Lernen möglich. Und so ging ich eben so Sit-ins, Teach-ins und Go-ins. Und somit wurde ich Zeitzeuge.
Sie sind dann relativ schnell nach Würzburg geflüchtet, haben da weiter studiert. War das eher Ihre Welt, so ein bisschen die Provinz?
Eigentlich ja. Es war ja, Würzburg lag einem Aschaffenburger nahe. Okay, Unterfranken ist Unterfranken. Ja. Ein paar Freunde von mir waren da, eine Freundin auch. Und es war natürlich eine ganz andere Welt. Der Höhepunkt der Studentenbewegung war ein eingeschlagenes Fenster im Rektorat. Die Wirtinnen waren höchst sittsam und sehr auf Etepetete bedacht. Eine hielt mir mal den Vortrag, dass sie sich strafbar gemacht hat, weil der Kuppelparagraf damals noch galt, 1970. Das war für den gedacht, der ein unverheiratetes Paar unter seinem Dach nächtigen ließ.
Mit anderen Worten, Sie haben mal Ihre Freundin zu Besuch gehabt.
So ist es, und ich habe mich dann von der Wirtin trennen müssen, als sie mir dies vorhielt, bin dann in ein Studentenwohnheim gezogen. Da wurde die allgemeine Unzucht stillschweigend geduldet.
Wie Guido Knopp aus der bayerischen Provinz ins ZDF gekommen ist, das erfahren Sie in 5 Minuten hier in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der HR1 Talk, heute mit Klaus Reichert und Guido Knopp, der ZDF-Fernsehlegende. Schönen guten Tag, Herr Knopp.
Hallo, grüße Sie.
Herr Knopp, ich habe deshalb nochmal Fernsehlegende gesagt, weil, wenn man in den WDR kommt, steht unten im Foyer eine Figur des größten Stars des WDRs, nämlich der Maus. Wie ist das im ZDF? Gibt es da auch so eine Ahnengalerie, wo Thomas Gottschalk hängt, Guido Knopp hängt, Eduard Zimmermann hängt und all die anderen Größen, sagen wir mal, der 60er, 70er und 80er?
Es gibt die sogenannte Seufzerbrücke, wo diese genannten Köpfe hängen. Da war ich auch mal. Ich bin also nicht in der fixen Abteilung, aber in der mobilen. Ich werde gelegentlich mal aufgehängt und manchmal wieder abgehängt.
Sie haben sehr, sehr viele Dokumentationen an- und abmoderiert und haben aber nicht nur diese Sendungen gemacht. Was war da noch alles, was man Ihnen angeboten hat im ZDF?
Also ich habe natürlich vor allem Dokumentationen zur Primetime gemacht, 20.15 Uhr. Das waren Reihen wie zum Beispiel Die Deutschen, 20 Folgen. Das waren Reihen wie Hitlers Helfer. Das waren auch Dokudramen gewesen, also Dokumentationen mit Spielszenen über die deutsche Einheit, über den 20. Juli 1944, etc.
Da erinnert man sie auch. Also wie gesagt, auch weil die Sendungen ja heute unentwegt wiederholt werden. Aber das war ja nicht das Einzige, was Sie im ZDF gemacht haben. Sie haben ja auch ganz populär mal den Experten gegeben in bestimmten Sendungen. Das machen Sie heute auch teilweise noch.
Ja, in Quiz-Sendungen. Also wenn man eingeladen wird und wenn man Zeit hat, geht man gerne hin, denn das stählt ja und fördert ja ein bisschen die grauen Zellen, ja, auf den Moment, auf Sekundenbruchteile das zu machen. Also ich liebe das und mag das gerne.
Das heißt, so tatsächlich dann auch mit der Unterhaltung mal in Berührung zu kommen, damit haben Sie kein Problem?
Kein Problem. Ich meine, Geschichte und Geschichtsvermittlung ist ja nun nicht per se Unterhaltung, aber was wir machen mussten und machen müssen, ist den Film spannender als einen Krimi zu gestalten und auch bewegen. Keine Angst vor Emotionen.
Also, um ihn in der Primetime zu zeigen.
Das ist es.
Sozusagen eine Dokumentation für 20.15 Uhr tatsächlich so zu machen, dass Millionen Leute zuschauen. Das ist die Voraussetzung, um da überhaupt einen Sendeplatz zu bekommen.
Dass nicht nur der Professor, der eh alles weiß oder zu wissen glaubt, gerne zuschaut, sondern eben auch zum Beispiel der Arbeiter, der frisch von der Werkbank kommt, sich abends erschöpft eigentlich hinsetzen will, sich unterhalten lassen will. Aber wenn ein Film so spannend ist, dass er dranbleibt, dann haben wir gewonnen.
Herr Knopf, Ihr erster Musikwunsch, was sollen wir für Sie spielen?
Also ich wünsche mir Nena, Wunder geschehen, weil ich da persönliche Erinnerungen dran habe. Das war ja für was ganz anderes gemeint, der Text und das Lied, ist aber unmittelbar vor dem Mauerfall rausgekommen und gilt mit Recht heute als das Lied zum Mauerfall. Wunder geschehen.
Kommt Nena. Im HR1 Talk heute zu Gast Guido Knopp, eines der bekanntesten Gesichter des ZDFs, Herr Knopp. Wann haben Sie in sich den Wunsch verspürt, ich will zum Fernsehen?
Eigentlich schon recht früh, eigentlich schon seit Mitte der 70er Jahre nach meiner Promotion. Als ich aber beschloss, zuallererst mal Printmedien zu machen, war das wohl überlegt. Ich habe mir gedacht, dass das vor dem Fernsehen eine ganz gute Schule ist. Und so war es auch.
Da waren Sie nicht bei irgendeiner Zeitung, sondern Sie waren bei der FAZ.
War ich bei der FAZ unmittelbar, bevor ich zum Fernsehen ging. Ich war auch bei der Welt am Sonntag, war da recht bald Auslandschef. Und das waren tolle Erfahrungen, weil es ja ganz unterschiedliche Medien waren.
Nun haben Sender wie das ZDF und natürlich auch die Sender der ARD tausende Mitarbeiter und nicht jeder wird auf den Sender gelassen. Wie haben Sie es in die erste Reihe geschafft?
Weil Geschichte damals weithin ein weißer Fleck im ZDF gewesen ist. Ich habe diesen weißen Fleck gesehen, erkannt und habe versucht, mich draufzusetzen und es ist gelungen.
Am Anfang waren Sie selber mit Kamerateam unterwegs, haben Reportagen gemacht. Später dann haben Sie eine ganze Abteilung geleitet. Wie viele Leute hatten Sie da in Ihrer Abteilung?
Also es waren zwei Redaktionen letztendlich, vielleicht sogar drei. Zeitgeschichte, Zeitgeschehen und ZDF History. Das waren insgesamt so 50 Kollegen.
Nun haben Sie mehr oder weniger das Geschichtsfernsehen neu erfunden. Was haben Sie anders gemacht als die Konkurrenz? Weil Geschichtsfernsehen oder Dokumentation über Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, das macht ja fast jeder Sender.
Ja, das ist richtig. Aber damals waren Geschichtssendungen eher so im Late-Night-Spätabendprogramm angesiedelt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich fand, dazu ist Geschichte einfach zu wichtig, geht uns alle an. Und wir haben versucht, mit modernen Mitteln, also Schnitttechnik, dem Einsatz von Musik, den eben schon erwähnten Geschichten spannend und bewegend etwas zu gestalten, Wendepunkte der Geschichte herauszuarbeiten oder Biografien zu machen mit einem bestimmten Impetus und der Text bezog sich nie auf irgendwelche Bilder, die man gesehen hat, sondern waren assoziative Texte, die drüber hinausgingen.
Haben aber auch Leute vor die Kamera geholt, die die Zeit, über die sie den Film gemacht haben damals, die Nazi-Zeit, sehr viele Filme, die diese Zeit miterlebt haben und die dann eine ganz subjektive Sicht auf die Dinge geschildert haben.
Das ist richtig. Zeitzeugen dürfen subjektiv sein. Das Objektive an einem Film ist dann der Kommentartext und sind die historischen Bilder, die schaffen die Distanz und die Mischung aus beiden, das ist das Spannende, das ist ein bisschen wie Yin und Yang in der koreanischen Fahne.
Sie haben auch Spielszenen dann tatsächlich in die Dokumentation reingebracht, das heißt, Sie haben Szenen der Zeitgeschichte nachgedreht, auch das ist etwas, was Ihre Dokumentation sehr erfolgreich gemacht hat, aber auf der anderen Seite ist es halt Fiction gewesen, das heißt, es ist etwas gezeigt worden, was damals nicht stattgefunden hat, das ist ja etwas, was Ihnen immer auch vorgeworfen worden ist, dass sie sozusagen nicht nur die Geschichte zeigen anhand von Originalmaterial aus dieser Zeit, sondern dass sie Leute befragen, die eine ganz eigene Sicht darauf haben, beziehungsweise dass sie Szenen nachstellen, die vielleicht so gar nicht stattgefunden haben.
Also diese Spielszenen waren ja keine Fiction. Fiction ist etwas, was man sich ausdenkt und was vielleicht sozusagen fiktional möglich war. Unsere Szenen waren immer dokumentarisch belegt, durch Akten, durch Quellen, durch Zeitzeugen und wir haben das, was belegt ist, eben gedreht, weil keine Filmmaterial dazu vorhanden waren. Großer Unterschied.
Wichtig waren Ihnen auch immer die Emotionen, die da transportiert worden sind. Auch das ist etwas, was kritisiert worden ist an Ihren Dokumentationen. Irgendwo habe ich mal ein merkwürdiges Wort gelesen, Geschichtspornografie. Kennen Sie den Vorwurf?
Habe ich auch gelesen, die Arbeit des Kokolores. Denn Gefühle sind ja für Menschen ganz normal, wenn sie Geschichte erleiden, erleben. Das spielt in der Geschichte immer eine Rolle. Denken Sie an den Holocaust, denken Sie an Flucht und Vertreibung, denken Sie an die Emotionen, die der Mauerfall freigesetzt hat. Einen Bogen, um Emotionen zu schlagen, das ist eine große Lüge.
Über das Fernsehmachen reden wir in der nächsten Stunde noch ausführlicher. Gleich haben wir erstmal Ihren Überraschungsgast am HR1-Telefon. Haben Sie irgendeine Idee, wen wir für Sie anrufen könnten?
Wenn Sie meinen alten Geschichtslehrer meinen, dann freue ich mich und wünsche ihm gute Gesundheit.
Also, tatsächlich? Es ist tatsächlich so, dass wir ihn gleich anrufen werden, weil letztendlich ist es so, wenn wir hier den Geschichtslehrer der Nation am Tisch haben, dann liegt es auch irgendwie relativ nahe, dass wir seinen Geschichtslehrer damals aus dem Gymnasium anrufen werden hier in HR1. Also, das machen wir auch gleich.
HR1. Genau.
Hier ist der H1-Talk heute mit Guido Knopp und eigentlich wollten wir ihn überraschen mit seinem alten Geschichtslehrer vom humanistischen Gymnasium Kronberg in Aschaffenburg, aber das können wir nicht, weil vor 5 Minuten hat er erraten, wen wir gleich am Telefon haben werden. Ja, dann begrüße ich mal den Herrn Häusler. Lothar Häusler ist am Telefon. Hallo.
Schön. Hallo.
Grüße, Herr Dr. Häusler. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen denn gesundheitlich?
Das geht einigermaßen. Ich bin jetzt 87 und man hat die größten Sprünge gemacht. Ne?
Herr Häusler, jetzt mal Hand aufs Herz. Hat sich Guido Knopp in der Mittelstufe bzw. in der Oberstufe für Geschichte interessiert?
Ja, ich habe ihn ja gehabt in der Mittelstufe, in der 6. Klasse, damalige Zählung, also die 10. Klasse wäre das heute. Und da haben wir Zeitgeschichte gehabt und da war das Interesse nicht nur der Klasse im Durchschnitt gesehen überdurchschnittlich gut. Es war eine gute Arbeitsatmosphäre und da war er immer der, ich würde sagen, präsente Schüler. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, da war er in einem Alter, wo die Pubertät eine Rolle spielt und wo die Konzentrationsfähigkeit manchmal nachlässt. Aber da war er sehr konzentriert, das kann ich heute sagen, weil er schon damals so groß war, dass er in der hinteren Reihe sitzend immer auch vorne vom Katheter her im Blickfeld war. Ne?
Ihr Unterricht hat auch riesengroßen Spaß gemacht, Herr Dr. Häusler, weil Sie ihn eben gewürzt haben mit Schallplatten, mit Tonbändern und vor allem mit Filmen. Wir haben uns richtig drauf gefreut.
Ja, also das ist richtig. Es war eine Zeit, wo uns nach dem Krieg endlich einmal Medien zur Verfügung standen. Wie weit natürlich sie eingesetzt werden konnten, war eine Frage auch der technischen Situation. Wir haben ja ganz wenige Klasszimmer gehabt, die verdunkelbar waren. Also musste ich Filmen schon rechtzeitig planen, Kollegen bitten, das Klasszimmer zu tauschen und so weiter. Aber ich habe viele Medien eingesetzt, hatte diesen Zugang.
Herr Häusler, Sie kennen Guido Knopp seit Kindheitstagen, haben ihn natürlich nie aus den Augen verloren, weil er ja permanent im Fernsehen zu sehen war.
Ja.
Was ist das größte Talent von Guido Knopp?
Also eines ist die Eloquenz. Dann die Reaktionsfähigkeit, die konzentrierte Art bei den Dialogen, die er führt. Dann natürlich die Fülle von Wissen, eine Fundgrube historischen Wissens, wie man es wohl selten, ich war ja an der Universität auch Beisitzer bei Prüfungen und da habe ich das gemerkt, was die Studenten können. Und wenn man das dann dagegen hält, dann muss man sagen, das kann einer nicht in Jahren einholen. Ne? Abgesehen davon natürlich die freundliche, die elegante Art des Umgangs mit dem Gesprächspartner.
Lothar Häusler, der Geschichtslehrer von Guido Knopp, war unser Überraschungsgast am Telefon. Vielen Dank, Herr Häusler, dass wir Sie anrufen durften.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und Ihrem Sender, dass ich die Ehre hatte, hier zu sprechen.
Bleiben Sie gesund, Herr Dr. Häusler.
An Professor Knopp.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke, sehr lieb. Bleiben Sie gesund.
Wer im Fernsehen Millionen Menschen erreicht wie Guido Knopp, der hat nicht nur Fans, sondern der hat auch Feinde. In Ihrem Buch Meine Geschichte danken Sie auch Ihren Feinden. Warum das denn?
Weil ihre Gegnerschaft mich hat wachsen lassen und stabiler gemacht hat, auch in der Auseinandersetzung. Freunde hatte ich viele, Feinde wenige. Aber Feinde sind genauso wichtig wie Freunde, wenn man merkt, dass das, was man präsentiert, eben auch gelegentlich wehtut.
Über das Fernsehen und über die Kritik, mit der man auch umgehen können muss, wenn man sein Gesicht ins Fernsehen hält, darüber rede ich mit unserem heutigen Gast Guido Knopp in der nächsten Stunde hier in HR1.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Ein bekannter Fernsehproduzent hat mir mal gesagt, wenn man den Popo aus dem Fenster streckt, dann regnet es halt auch manchmal drauf. Was der Mann sagen wollte, ganz einfach, jeder, der irgendwie berühmt und prominent wird, der muss auch damit leben, dass er kritisiert und manchmal auch beleidigt wird. Unser heutiger Gast ist eines der berühmtesten TV-Gesichter des deutschen Fernsehens. Bei uns ist heute Guido Knopp. Hallo, Herr Knopp.
Grüße Sie recht herzlich.
Herr Knopp, welche Kritik hat Sie am härtesten getroffen?
Ach, eigentlich am härtesten, weil es die erste Kritik gewesen war, die so richtig massiv war, war im Jahre 98 die Kritik durch den damaligen FAZ-Herausgeber, der mittlerweile leider
Schirmacher.
Verstorbene Schirmacher, Frank Schirmacher, hat die Tatsache aufgespiegelt, das haben Sie ja vorhin schon mal angerissen, dass wir Spielszenen in unsere Dokus eingesetzt hatten. Damals waren wir in der Tat die Ersten und für ihn war das der Tod der Dokumentation und er hat das ziemlich zerrissen. Nun muss ich sagen, wir haben damals die Spielszenen nicht mit sehr viel Geld gemacht, sondern wenig Geld und das hat man der einen oder anderen Szene vielleicht dann auch angesehen. Sie waren fachlich immer richtig, aber in der ganzen Art und Weise so irgendwas zwischen befriedigend und gut. Heute oder in den Jahren danach haben wir mit viel Geld Spielszenen dann auch wie ein Fernsehspiel, wie ein Dokumentarspiel gemacht, denn so müssen sie auch überkommen. Und das Letzte ist, damals waren wir die wirklich Ersten, wir waren die Pioniere für Spielszenen. Heute wird das weltweit gemacht.
Guido Knopp hat mit seinen Sendungen Millionen Menschen erreicht. Was es mit einem selber macht, wenn man auf einmal berühmt wird, das frage ich Herrn Knopp in 5 Minuten. Herr Knopp, schön, dass Sie bei uns sind.
Gerne.
HR1. Genau meins.
Im HR1 Talk heute zu Gast ist der Fernsehmacher Guido Knopp. Guido Knopp hat mit seinen Fernsehsendungen, in denen es um Geschichte geht, ein Millionenpublikum erreicht. Herr Knopp, war es eigentlich schwer, damals Ihre Chefs davon zu überzeugen, dass man Geschichte auch zur Primetime zeigen kann?
Es war insofern nicht schwer, weil wir gezeigt haben, dass man auch zur Late Night tolle Quoten, millionenfache Einschaltungen erreichen kann. Und weil das so war, hat mein Intendant Dieter Stolte Mitte der 90er Jahre gesagt, also dann gib ihm jetzt mal 20.15 Uhr. Das haben wir bekommen. Dann waren die Einschaltquoten wirklich noch doller. Wir hatten zum Teil in der Spitze zwischen 8 und 9 Millionen, im Schnitt so 6 Millionen Zuschauer. Das haben wir verteidigt, eigentlich bis zu meinem Abschied. Das war nicht immer einfach, weil die ARD dagegen gehalten hat. Die hat dann keine Dokus oder sowas dagegen gesendet, sondern ja, ich sag mal Serien wie Um Himmels Willen und ProSieben hat damals schon Sendungen von Stefan Raab dagegen gehalten. Wir mussten kämpfen.
Nun hat das ZDF ja nicht nur ihre Sendungen gezeigt, sondern Sie auch. Sie waren ja in jeder Sendung im Grunde als eine Art Gastgeber oder Anchorman auch zu sehen. Nun ist es so, das Fernsehen hat Sie schon auch berühmt gemacht und man erkennt Sie auf der Straße. Sie bekommen einen guten Tisch, wenn Sie irgendwohin zum Essen gehen. Es gibt natürlich noch andere Vorzüge, die man als Prominenter genießt, aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Zum Beispiel, dass man parodiert wird in Sendungen, dass die Leute sich lustig machen. Das ZDF zum Beispiel, Ihr Sender hat ja die Heute-Show und auch da werden Sie heute noch manchmal parodiert. Tut es eher weh oder können Sie darüber lachen?
Nein, das ist ganz ulkig. Also ich sag mal, wenn man diesen Level erreicht hat, dass man parodiert wird, dann hat man, denke ich, schon etwas geschafft. Und manche der Sachen sehe ich auch besonders gerne und man wird ja nicht nur im Fernsehen parodiert und benannt, sondern auch in Songs. Es gibt mittlerweile 4 Rocksongs über mich. Ich kenne nicht alle, ich kenne 3 von ihnen. Meine Kinder kennen alle und finden alle krass.
Man selber ist wahrscheinlich dann irgendwann so weit, dass man sagt, komm, da stehe ich drüber, ganz lustig. Aber wie ist das zum Beispiel bei Ihrer Frau? Findet die das auch lustig, dass ihr Mann da veralbert wird? Oder wie ist das bei Ihren Kindern?
Die finden es lustig. Die lachen drüber. So eine Generation, mittlerweile sind sie ja schon 21, 22, die ist ja mit YouTube aufgewachsen und mit solchen Sachen. Die finden solche Sachen zum Teil eher noch ein bisschen ausbacken oder altbacken, weil sie ganz andere Geschichten gewöhnt sind. Aber wir sehen das mit einer amüsierten Distanz.
Heute sind Sie ja nicht mehr darauf angewiesen, wirklich prominent zu sein. Sie sind in Pension, Sie schreiben Bücher. Und ist es heute mehr eine Last oder ist es immer noch eine Lust, wenn Sie am Bahnhof oder am Flughafen erkannt werden, die Leute Selfies mit Ihnen machen wollen?
Es ist immer noch eher eine Lust in der Regel, weil es ja eine Anerkennung für die Arbeit ist. Und es ist ja nicht nur meine Arbeit. Ich stand ja an der Spitze einer Redaktion. Ich sage immer, ich war der Dirigent wie in einem Orchester. Aber die Celli, die Geigen und die Bratschen, das waren meine tüchtigen Leute und wir waren zusammen eine Einheit.
Ein Vorteil hat es natürlich auch noch, wenn die Leute Ihnen heute begegnen, können Sie ein Selfie machen mit Guido Knopp mit 3-Tage-Bart. Ja, weil Sie sagten ja, hier im Radio können wir sitzen,
stimmt.
Aber im Fernsehen waren Sie schon auch immer sehr geschniegelt und gestrichen.
War ich gut rasiert, sagen wir es mal so.
Der TV-Macher, Moderator und Buchautor Guido Knopp ist heute mein Gast im HR1 Talk und er hat uns 3 Exemplare seines neuen Buches mitgebracht. Das heißt, meine Geschichte und diese Bücher wird der Knopp im Laufe der Sendung noch für Sie signieren und Sie können sie gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten können. In welcher Stadt ist Guido Knopp aufgewachsen? Die Stadt liegt ganz knapp nicht mehr in Hessen, sie liegt direkt hinter der hessischen Grenze. In welcher Stadt ist Guido Knopp aufgewachsen? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie jetzt an 0800 155 4 mal die 1. 0800 155 4 mal die 1.
HR1.
Genau.
Der Fernsehmann Guido Knopp ist heute unser Gast im HR1 Talk und wie alle unsere Gäste, so stellen wir auch ihm die Fragen des HR1 Fragebogens. Herr Knopp, es kommt jetzt nicht drauf an, möglichst lange und umfangreich zu antworten. Im Gegenteil, möglichst nur in einem Satz oder in einem Wort antworten und auch relativ schnell. Lassen Sie sich nicht so viel Zeit. Es kommt auf Spontanität an. Bereit jetzt.
Okay.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,50.
Meine schönste Reise war
nach Florida.
Stolz bin ich darauf,
dass ich es geschafft habe, Geschichte über so einen langen Zeitraum im Fernsehen erfolgreich zu machen.
Mein Lieblingsessen ist?
Ganz einfach, Linsen mit Bauernbrot.
Ich hasse es, wenn?
Ich beispielsweise Pellkartoffeln mit Hering essen muss.
Glück bedeutet für mich?
Mit meiner Familie und meinen Kindern in Ruhe zusammen zu sein.
Ich höre im Radio gerne?
Wenn ich in Amerika bin, gerne Country, in Deutschland Klassik.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass manchmal die Extreme auf beiden Seiten zu viel Gewicht bekommen.
Bereut habe ich,
dass ich nicht mehr besser früher Englisch lernen konnte.
Unterschätzt wird an mir,
dass ich ganz seriös sein kann.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit
Putin.
Putin. Peinlich war mir zuletzt,
dass ich eines Morgens gemerkt habe, schon ein bisschen länger her, dass mein Hosenbund nicht mehr so richtig passt.
Der Glaube
ist etwas, der Berge versetzt.
Treue
ist in einer Ehe ungeheuer wichtig.
Mein Lieblingsfilm
ist ein Film, dessen Titel mir nicht sofort einfällt, aber es geht um einen Papst, Anthony Quinn, der als Gefangener in Russland beginnt und dann versucht, die Welt zu retten, anno 62.
Ich wäre gerne
in meinem beruflichen Leben Korrespondent in Rom gewesen, wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich machte.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei
meinem ganzen Publikum.
Guido Knopp, heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Knopp, schön, dass Sie bei uns sind.
Gerne.
Der HR1 Talk, immer sonntags von 10 bis 12.
Der HR1 Talk, heute mit Guido Knopp und Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen.
Grüß Sie Gott.
Herr Knopp, Sie haben mal Staubsauger in den Kreml geschmuggelt. Warum das?
Weil wir unbedingt im heiligen Katharinensaal des Kreml eine Diskussion machen wollten. Deutsche und Russen, Fahlin, Bar, Barzel beispielsweise. Wir konnten nicht rein. Der Katharinensaal ist das Heiligtum des Kreml. Und irgendwie bei den ermüdenden Verhandlungen darüber ging ein Engel durch den Raum. Und wir haben unsere russischen Partner gefragt, können wir euch irgendwie behilflich sein? Na, sie guckten sich an, guckten uns an und sagen, ja, also wir bräuchten eigentlich Staubsauger. Das war unsere Chance. Wir bildeten eine Luftbrücke, Mainz-Moskau, lieferten 20 Staubsauger in den Kreml. Die Diskussion durfte stattfinden und ich sage, Putin, Gorbatschow, Jelzin und wieder Putin, die Kremlherrscher kommen und gehen, aber unsere Staubsauger made in Germany, deutsche Wertarbeit, die laufen immer noch.
Sie würden aber nicht sagen, dass den Fall der Mauer wir ihren Staubsaugern verdanken.
Das war nach dem Fall der Mauer.
Das war schon nach dem Fall der Mauer. Ja. Sondern wem verdanken wir es, dass die Mauer gefallen ist?
Dem Volk der DDR, weil es die Mauer von Osten eingedrückt hat, dem schönsten Fehler der deutschen Geschichte von Herrn Schabowski und letzten Endes auch einer klugen Politik der Bundesregierung, die in diesem einen Jahr von November 89 bis Oktober 90 mit schlafwandlerischer Sicherheit fast nichts falsch gemacht hat.
Wir verdanken die deutsche Einheit auf jeden Fall nicht den Scorpions, das ist mal ganz sicher, auch wenn sie einen Song geschrieben haben, der heute auch als Einheitssong gilt und das ist ihr nächster Musikwunsch.
Genau.
Wind of Change von den Scorpions.
Das Lied der Wende.
Ja, Hier ist der HR1 Talk. Das Jahr 1989 war für alle Deutschen, insbesondere natürlich die Historiker, ein ganz besonderes Jahr. Unser heutiger Gast hat die Sendung History im ZDF erfunden und hat sie lange Jahre moderiert. Herr Knopp, wo waren Sie, als die Mauer gefallen ist?
Da war ich zu Hause, habe geguckt, dass die Mauer fällt und war erfreut, erstaunt in jener Nacht vom 9. auf den 10. Das ZDF hat ein bisschen verpennt diese eine Nacht, war erst am frühen Morgen dann sendebereit. Ich bin am nächsten Morgen nach Berlin geflogen, habe gedreht für meine Serie, war ein tolles Wochenende, das schönste meines beruflichen Lebens. Wahnsinnig viele tolle Sachen.
Sie haben damals, bevor die Mauer aufgegangen ist, schon an einer Serie über die Deutschen gearbeitet. Das heißt, diese ganze Serie bekam damals nochmal natürlich einen ganz besonderen Dreh durch die Öffnung der Mauer.
Das ist richtig. Ich habe noch nicht richtig dran gearbeitet. Ich habe sie konzipiert. Sie hatte 24 Folgen. Schon 84, 85 habe ich das konzipiert. Sie ist dann 2008, 2010 gesendet worden. Man sieht also, gut Ding will wirklich Weile haben.
Ist der Fall der Mauer das wichtigste Ereignis, das Sie als Historiker und Fernsehmann begleitet haben?
Absolut. Das ist ein großes historisches Ereignis. Ein glückliches Ereignis. So viele glückliche Ereignisse haben wir ja nicht im Leben. Auch in der deutschen Geschichte nicht. Also so gesehen bin ich selber nicht so sehr ein 68er. Ich bin ein 89er.
Sind wir mittlerweile ein Deutschland oder sind wir immer noch ein gespaltenes Land?
Wir sind ein Deutschland und kein gespaltenes Land. Wir sind eher noch in Teilbereichen ein teilweise gespaltenes Volk, aber das wird auch Zeit benötigen. Eine neue Generation wird das verändern.
Wenn man so viel über Geschichte weiß wie Sie, macht es einem dann Angst, dass überall in Europa rechte Parteien stärker werden?
Das macht einen einigermaßen besorgt, nicht gerade Angst, weil es ist eine Konjunktur und es ist auch etwas, was wir eigentlich nicht bräuchten. Aber die Erfahrung der Geschichte zeigt, wenn die Völker und die Regierungen kluge Entscheidungen treffen, dann sind das Erscheinungen, die verfliegen wie der Staub im Wind.
Der Historiker und ehemalige Fernsehmacher Guido Knopp ist heute unser Gast in HR1. Guido Knopp hat fast alle 8 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland persönlich getroffen. Welcher oder welche ihn am meisten beeindruckt hat, das verrät er uns in 5 Minuten.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk heute mit dem ZDF-History-Erfinder Guido Knopp, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt-Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Stimmt es, dass Sie außer Adenauer alle Kanzler und die Kanzlerin kennengelernt haben, ihnen begegnet sind?
Mehr oder minder ja. Bei einigen war es nur jeweils eine Begegnung, aber bei 2, 3 waren es mehrere, Helmut Schmidt beispielsweise, Helmut Kohl in meinem beruflichen Leben, vor allem Helmut Kohl, den ich eigentlich sehr oft getroffen habe, vor allem natürlich zum Thema 89-90 und der mir sehr imponiert hat, denn er hatte ja eine Gabe, eine besondere. Er konnte Vertrauen erwecken. Er war so, gerade weil er der pfälzische Familienvater so gewesen war, den Eindruck, also dem kannst du die deutsche Einheit anvertrauen, der wird nichts Schlimmes damit anstellen, was ja letzten Endes auch gestimmt hat.
Also ist Helmut Kohl wahrscheinlich Ihr eindeutiger Favorit. Über wen noch aus der Reihe der Genannten würden Sie sagen, der hat am meisten für Deutschland bewirkt?
Also es gibt 3 Bundeskanzler, die historisch groß sind. Das eine ist Adenauer wegen der Westbindung, dann Willy Brandt wegen der Ostpolitik und Helmut Kohl wegen der deutschen Einheit. Und Helmut Kohl hat diese Einheit ja nur hinbekommen, weil die Westbindung und die Ostpolitik gleich wichtig waren. Die sozusagen vertrauenserweckenden Maßnahmen, die dadurch gemacht worden sind, haben die Völker in Ost- und Westeuropa dazu gebracht zu sagen, wir stellen uns der Einheit nicht im Weg.
Nun haben die anderen Kanzler und die Kanzlerin natürlich auch Großes vollbracht. Wir denken an Ludwig Erhard mit dem Wirtschaftswunder. Ne?
Ja, aber Ludwig Erhard war als Wirtschaftsminister ganz doll, auch in Sachen Wirtschaftswunder, das kein Wunder war, also auf harte Arbeit und auf Fleiß aufgebaut, aber er war als Kanzler ein Versager.
Dann kurz noch Ihr Urteil über Helmut Schmidt bzw. über Kiesinger.
Kiesinger leider zu kurz. Er war unterschätzt in der Nachkriegszeit, aber er hatte natürlich die Last der Nazi-Biografie zum Teil. Und Helmut Schmidt war vielleicht der tüchtigste von allen Kanzlern, aber er hatte nicht die historische Chance, ein Ereignis zu managen, wie beispielsweise die deutsche Einheit. Dann wäre er auch ein historisch großer gewesen.
Jetzt müssen wir natürlich noch über Schröder reden und natürlich auch noch kurz über Angela Merkel. Bei Schröder, da fällt einem natürlich die Agenda 2010 ein.
und auch die Tatsache, dass er sich dem Druck von Bush Junior verweigert hat, in den Irakkrieg einzusteigen. Über Angela Merkel ist das Urteil der Geschichte noch nicht gefällt worden.
Herr Knopp, was bleibt am Ende, wenn man tausende Stunden Fernsehen produziert hat, viele Bücher geschrieben hat, berühmt geworden ist, 8 Ehen gestiftet hat? Die Leute in ihrer Abteilung haben nämlich nicht nur gut zusammengearbeitet, die haben dann gleich geheiratet, also einige zumindest. Ja, was bleibt?
Es bleibt ein Blick auf die deutsche Geschichte, die uns sagen lässt, wir müssen uns über dieses düstere Haus des sogenannten Dritten Reiches bewegen. Wir haben eine sehr reiche Geschichte in den 10 Jahrhunderten davor. Wir haben eine glückliche und friedliche Geschichte in den Jahrzehnten danach. Und ganz wichtig ist, wir Deutschen sind ein Land der Länder. Bei uns ist die Region ungeheuer stark. Das hat zum einen eine Hauptstadt verhindert, aber auch den kulturellen Reichtum der einzelnen Regionen bestärkt und auch den Stolz der Bundesländer, siehe Hessischer Rundfunk.
Von jedem unserer Gäste bekommen wir am Ende der Sendung eine Lebensweisheit oder ein paar Zeilen aus dem Gedicht. Was bekommen wir von Ihnen?
Von mir bekommen Sie den Spruch, Aufklärung braucht Reichweite. Also wer aufklären will, der muss gucken, dass er möglichst viele dafür interessiert.
Sie haben am Ende von Ihren Sendungen auch immer so einen besonderen Satz gesagt.
Bleiben Sie mir treu.
Bleiben Sie mir treu. Der Historiker und Fernsehmacher Guido Knopp war heute unser Gast im hr1 Talk. Ich danke Ihnen, Herr Knopp.
Sehr gerne.
Wenn Sie erst später eingeschaltet haben, die ganze Sendung können Sie sich nochmal anhören als Podcast unter hr1.de. Danke für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch.
hr1 als Podcast und täglich live.